draußen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen. Heute geht es von Berlin aus nach Russland. Ich spreche mit dem Berliner Theologen Reinhard Flugaus, der ein wirklich aufregendes Forschungsvorhaben hat. Reinhard Flugaus ist Privatdozent für Kirchengeschichte mit dem Schwerpunkt Ostkirchenkunde hier an der Humboldt-Universität in Berlin. Und er sammelt und deutet Reden, Predigten und andere Medienerklärungen, darauf gehen wir gleich ein, vor allen Dingen des russischen Patriarchen Kyrill. Vielleicht reden wir auch nochmal über Herrn Putin, über den Angriffskrieg, über die grundlegenden ideologischen Voraussetzungen für ja diesen Krieg. Und da er anders als ich, der ich immer nur so Zeitungen lese und eigentlich von dieser Welt keine Ahnung habe, bis auf eine kleine ökumenische Reise, die ich vor vielen Jahren mal gemacht habe, bin ich sehr gespannt, etwas mehr zu erfahren über die tieferen Gründe der russischen Aggression und die Verstrickung der russischen Orthodoxie darin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Sie sind inzwischen gar kein Unbekannter mehr, weil Sie doch eine ganze Reihe von Medienauftritten, vor allen Dingen sehr interessante Texte, vor allem in der Süddeutschen Zeitung und in der FAZ hatten. Da herrscht jetzt richtiges Interesse an Ihrem Fach. Aber erzählen Sie doch mal Ihr jetziges Vorhaben, das ein bisschen größer angelegt ist als jetzt nur ein Zeitungsartikel. Wie sind Sie darauf gekommen? Aus was für Quellen schöpfen Sie und was wollen Sie eigentlich?
Ja, ich bin mit Beginn des Krieges eigentlich zu einem regelmäßigen Leser der Seiten des Moskauer Patriarchats und anderer orthodoxer kirchlicher Webseiten geworden. Ausgelöst eben durch zunächst das mir völlig unverständliche Verschweigen und Drumherumreden des Patriarchen in den ersten Tagen des Angriffs und dann Anfang März durch seine theologische Rechtfertigung im Rahmen einer Predigt, die er gehalten hat. Ich konnte das, wie viele andere, gar nicht fassen und glauben, dass das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche sich so eindeutig positioniert und seinen Präsidenten bei diesem Angriff moralisch gewissermaßen unterstützt. Und daraus ist dann dieses Forschungsprojekt oder Publikationsvorhaben geworden, tatsächlich alle relevanten Reden des Patriarchen und auch Statements zu sammeln, zu übersetzen und so die Absicht zumindest, sie dann in gedruckter Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sicher auch mit einem Kommentar und Erläuterung.
Und wie muss man sich das vorstellen? Ist das viel Recherche oder können Sie einfach auf die, sozusagen auf die richtig offiziellen Publikationen, ich weiß nicht, ob es noch einen russisch-orthodoxen Nachrichtendienst gibt, wie bei uns, den evangelischen Pressedienst, oder ob die Website reicht? Oder müssen Sie dann nochmal ein bisschen um die Ecke recherchieren?
Die Reden des Patriarchen sind eigentlich ziemlich lückenlos dokumentiert auf den Seiten des Moskauer Patriarchats. Es ist so, dass praktisch die ganzen, also nicht bloß die Reden dieses Patriarchen, sondern die letzten 20 Jahre sind da abrufbar. Das ist wirklich eine große Hilfe. Es gibt natürlich darüber hinaus auch weitere Nachrichtenagenturen, Pressemeldungen, auch nicht russische Agenturen, die Texte, relevante Texte veröffentlichen. Aber diese Äußerungen von Kyrill sind eigentlich fast alle auf den Seiten des Moskauer Patriarchats zu finden, in russischer Sprache.
Und das eine ist ja so ein Text und das andere ist ja die Redesituation. Also ist es eine Predigt, ist es eine Rede, vor wem, in welchem Rahmen? Das spielt ja normalerweise immer eine Rolle. Kriegen Sie diese Hintergründe auch mit, um dann auch besser verstehen zu können, was ist jetzt der besondere Ton, die besondere Tendenz dieses Textes, oder geht es wirklich um den Textbestand?
Nein, es sind natürlich ganz unterschiedliche Textsorten, ganz unterschiedliche Genera. Also noch bevor der Krieg losging, am 23. Februar, am Tag davor, war in Russland der Tag des Verteidigers des Vaterlandes. Und da hat der Patriarch ein Glückwunschschreiben an Wladimir Wladimirowitsch Putin gesandt. Also es ist eine schriftliche Stellungnahme, in der er sozusagen zum Ausdruck brachte, dass die russisch-orthodoxe Kirche schon immer sich für den Patriotismus der russisch-orthodoxen Christen einsetzt und dass auch der Kriegsdienst oder der Militärdienst, sagen wir mal, nicht Kriegsdienst, der Militärdienst, eine Erfüllung des Gebotes der Nächstenliebe sei. Und also das ist so eine Textsorte. Vieles sind dann Predigten, die normalerweise nach dem Ende einer göttlichen Liturgie stattfinden, die auch relativ frei vom Patriarchen, zumindest soweit man das, man kann sich das auch alles auf YouTube angucken. Okay. Also die Kirche hat ja einen eigenen Fernsehkanal. Dann gibt es weitere Glückwunschschreiben, etwa an irgendwelche hohen Generäle, die natürlich sehr interessant sind. Es gibt die Gottesdienste in der Kathedrale der russischen Streitkräfte, die mit Staatsgeld ja vor einigen Jahren errichtet und eingeweiht wurde, wo der Patriarch dann direkt gewissermaßen zu den Generälen und den Soldaten spricht. Es gibt Interviews, die er seit Kriegsbeginn eher weniger gibt. Also das sind ganz unterschiedliche Textsorten.
Und nun ist Ihnen diese ganze Welt nicht fremd, damit beschäftigen Sie sich ja schon ein bisschen länger. In der Lektüre dieser Texte, nun auch gerade vor dem Hintergrund jetzt nun dieser katastrophalen Kriegssituation, ist Ihnen das vertraut? Müssen Sie sich da neu reindenken? Oder ist es eher so, dass Sie jetzt so bestimmte Topoi, Grundmotive, Argumentationsmuster wiederfinden, die Sie schon länger kennen, die jetzt aber anders konnotiert werden? Oder haben Sie richtig sozusagen erschreckende oder überraschende neue Erkenntnisse?
Also ich habe viel gelernt. Ich habe im Laufe dieses halben Jahres natürlich viele Leitmotive entdecken können, die sich immer wiederholen. Also Aussagen, die man immer wieder in ganz unterschiedlichen auch Zusammenhängen vom Patriarchen hören kann. Das ist ja auch selbstverständlich. Ich habe aber auch manches besser verstanden. Zum Beispiel, warum, das war mir aus meiner eigenen ökumenischen Arbeit an der Humboldt-Universität schon bekannt, warum die russisch-orthodoxe Kirche seit einigen Jahren so ein großes Interesse am Thema der Christenverfolgung hat.
Nämlich?
Ja.
Also das kennt man ja aus hiesigen Zusammenhängen, dass vor allem sozusagen evangelikale Gruppen oder Pietisten das immer stark in den Vordergrund gespielt haben, gerade auch Christenverfolgung früher noch in der Sowjetunion, war das ein großes Thema, aber dass das jetzt
natürlich, das ist
in der russisch-orthodoxen Kirche eine Rolle spielt, hat mich auch überrascht.
Also nein, ich meine, in der Sowjetunion gab es natürlich schon vor Stalin, aber dann erst recht und bis in die 60er Jahre massive Christenverfolgungen und eben auch massive Hinrichtungen von Christen und von Klerikern. Und das ist so ein bisschen der offizielle Aufhänger natürlich auch. Also unsere Partnerinstitution, die orthodoxe geisteswissenschaftliche Tichon-Universität in Moskau, hat eine Ausstellung gerade zu dieser Verfolgung des russisch-orthodoxen Klerus in der Zeit des Kommunismus gemacht, schon vor vielen Jahren. Die ist auch durch verschiedene Länder getourt. Die sollte dann auch mal hier in Deutschland gezeigt werden, aber das ist jetzt leider gestoppt worden. das habe ich ja alles verstanden. Und es gab dann eben auch zuletzt ein Projekt in der Tat mit auch Pfarrern, vielleicht aus dem, sage ich mal, evangelikalen Spektrum und auch mit katholischen Theologen sozusagen auch dann die Christenverfolgung des 20. Jahrhunderts hier bei uns zu dokumentieren beziehungsweise darzustellen im Rahmen einer Ausstellung, dass das sozusagen nicht bloß auf die Orthodoxie fokussiert sein soll. Nun habe ich aber fest, eben, das war mir alles soweit klar und das ist ja auch nicht spektakulär. Nee. Aber es gibt in den Äußerungen des Patriarchen, wenn er etwa die russische Welt und die westliche Welt vergleicht, immer wieder den Unterton oder auch die klare Ansage, die russische Welt, was auch immer das ist, wir werden ja vielleicht später darauf eingehen, die russische Welt ist christlich geprägt, sie ist vom orthodoxen Glauben geprägt und die westliche Welt ist eine säkulare, eine christentumsfeindliche Welt. Und der Westen ist sozusagen eine Zivilisation, so wie er sich heute darstellt, der tendenziell christentumsfeindlich ist und das Christentum verfolgt. Das ist sicher auch ein Punkt, weshalb dieses Thema nicht nur von unserer Partnerinstitution, sondern auch von anderen Stellen der Christenverfolgung immer wieder thematisiert wird. Natürlich geht es auch um die Christenverfolgung etwa im Nahen Osten. Aber letztendlich ist es auch Teil einer Kommunikationsstrategie, die deutlich machen soll, die russische Welt ist sozusagen eine Zivilisation, die christentumsfreundlich ist und die das Christentum auch zur Grundlage ihrer Werte macht, wohingegen sowohl natürlich die muslimische Welt als auch die westlich-liberale, säkulare Welt christentumsfeindlich sind.
Da würde ich ja gerne mal einhaken. Also es klingt so ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen zu schnell, aber es klingt so ein bisschen nach Täter-Opfer-Umkehr. Also man begibt sich in eine Opferrolle, um dann mit einem moralischen Grund aggressiv werden zu können. Aber vielleicht, um das besser zu verstehen, noch eine Frage. Ich kann ja gut nachvollziehen, wenn man sagt, die westliche, liberale, säkulare Welt, gerade in Berlin, ist nicht eben christentumsbegeistert und manchmal auch ein bisschen arrogant, herablassend oder aber auch christentumskritisch. Aber bis zum Wort Verfolgung ist ja nochmal ein Sprung. Also die These, dass man in westlichen liberalen Gesellschaften als Christ verfolgt würde, wie wird das begründet?
Naja, das ist, im Einzelnen läuft es dann über den Wertediskurs und sozusagen den Werteverfall im Westen, insbesondere der traditionellen Familienwerte.
Genau. Die Schwulen machen die Familie kaputt.
Genau, Sie wissen ja, dass der Patriarch auch diese Gay-Paraden als einen Test der Zugehörigkeit zur westlichen Welt bezeichnet hat und dass sozusagen den armen Menschen im Donbass diese Sünde gewissermaßen aufgezwungen werden soll und deshalb sie verteidigt werden müssen, damit sie nicht in die Sünde fallen und damit sie ihren orthodoxen Glauben sozusagen behalten können. Das ist in der Tat in gewisser Weise eine Täter-Opfer-Umkehr. Nicht der Patriarch rechtfertigt den Krieg eben als eine Verteidigung der Ukraine gegen feindliche äußere westliche Kräfte, die versuchen, die Ukraine sozusagen für die westliche Zivilisation zu vereinnahmen, wo sie doch zur russischen Welt gehört und nicht zur westlichen Welt. Also das ist alles, das hängt alles miteinander zusammen. Und wie gesagt, diesen Zusammenhang hatte ich ursprünglich bei dem Thema Christenverfolgung auch gar nicht im Blick gehabt. Und wenn Sie so wollen, ist es keine Verfolgung, aber gerade in evangelikalen Kreisen und auch in streng konservativen katholischen Kreisen hat ja diese Argumentation der russisch-orthodoxen Kirche auch bei uns durchaus eine gewisse Zustimmung gefunden.
Ja, ja, weil man selber so immer sich in der Defensive fühlt.
Richtig, ja. Denn sozusagen man fühlt sich auch durch diese liberale Gesellschaft und diese Werte in die Defensive gedrängt oder sozusagen sieht, dass hier das wiedergöttliche Sündige vom Staat regelrecht gefördert wird. Und insofern hat man Sympathien für Russland, wo die Dinge ganz anders geregelt sind und eben auch für den Patriarchen, der genau damit ja auch argumentiert.
Gehen wir mal auf den Kern, also das war jetzt ein wichtiger Seitenaspekt, ein Aha-Erlebnis, den Kern, nämlich diese Ideologie der russischen Welt. Also das hat sich so ein bisschen rumgesprochen, dass es da so einen ideologischen Kern gibt, der an diesen beiden Wörtern hängt, russisch und Welt. Und was ist damit eigentlich genau gemeint, beziehungsweise was sind daran christliche oder auch säkulare Hintergründe? Das ist ja jetzt keine von Kyrill alleine erfundene Ideologie, sondern da schwingt er sich ja doch, glaube ich, wenn ich das so wahrgenommen habe, in so einen allgemeinen Diskurs mit ein. Der ja eine Bedeutung hat für die ganze post-sowjetische Neuorientierung. Alexander Dugin ist so ein Vertreter, der nun viel in den Medien jetzt gerade gewesen ist, weil seine Tochter einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Also vielleicht erklären Sie doch mal kurz, was ist russische Welt und was ist eigentlich an dieser Vorstellung orthodox?
Auch für Alexander Dugin ist sozusagen die russische Welt ganz klar mit dem orthodoxen Glauben verbunden. Es ist so, wenn man also jetzt wiederum Kyrill oder die kirchlichen Vertreter liest und hört, dass es regelrecht die Taufe der Rus, also diese Taufe im Dnepr, legendär im Jahre 988, das ist gewissermaßen die Geburtsstunde der russischen Welt. Damit ist die russische Zivilisation überhaupt erst entstanden. Also am Anfang war die Bekehrung zum Christentum. Alles andere, was diese russische Welt ausmacht, folgte später. Zum Beispiel die russische Sprache, die russische Kultur und natürlich auch die sich dann im Laufe der Staatswerdung und der Geschichte heraus, also die gemeinsame Geschichte, die diese russische Welt verbindet, das sind alles weitere Elemente, aber sozusagen am Anfang stand das Christentum, am Anfang stand die Heilige Rus, wie es der Patriarch auch gerne ausdrückt. Und nun gibt es sozusagen einen Kernbereich dieser russischen Welt und das sind eben auf jeden Fall die drei Staaten, die drei heutigen drei Staaten der Russischen Föderation, der Ukraine und Weißrusslands. Manchmal nennt der Patriarch dann auch noch die Republik Moldau in diesem Zusammenhang.
Baltikum nicht.
Nein, Baltikum, also Moment, ich bin beim Kernbereich, ja. Nicht? Das ist das heilige Russland, die heilige Rus oder auch das historische Russland. Und hier wird sowohl von Putin als auch vom Patriarchen bestritten, dass es in diesem Bereich, sage ich mal, unterschiedliche Völker gibt, sondern es wird klipp und klar gesagt, Russen, Ukrainer und Weißrussen sind ein einziges Volk. Das ist dann bei den Balten, natürlich bei den Völkern des Fernen Ostens, die ja auch Teil des Zarenreichs waren und dann eben später der Sowjetunion, anders. Also man erkennt schon eine Vielfalt von Nationen an. Für diesen Kernbereich der Heiligen Rus aber postuliert man, dass das nur eine Nation ist und ein Volk. Also das muss man erstmal unterscheiden. Und entsprechend gibt es natürlich Bestrebungen, etwa von Dugin und anderen, ein Großrussland zu schaffen, das mindestens diese drei Staaten umfassen soll, also eben die Ukraine als den größten und vielleicht auch wichtigsten neben der russischen Föderation, mit Kasachstan und so weiter. Das sind dann zwar auch große Einheiten, die gehören dann sozusagen in diesen weiteren Bereich der russischen Welt, in der es eben verschiedene Nationen gibt, auch verschiedene Sprachen gibt, die aber doch so weit eben durch ihre Geschichte von Russland und der russischen Sprache und Kultur geprägt sind, dass sie auch zu dieser Zivilisation gehören. Vielleicht so ein bisschen, wie wir das mit einer angloamerikanischen westlichen Zivilisation auch haben. Da gibt es sozusagen Kernländer und dann gibt es Länder, die da auch dazu gehören, die aber vielleicht ein bisschen mehr distanziert sind.
Das bringt mich gleich zu der Frage, die man aber nicht beantworten kann. Was ist daran ist eigentlich Fiktion und was ist historisch? Beziehungsweise auch eine Fiktion, wenn sie wirksam ist, wenn sie die Leute begeistert oder man sie auch politisch benutzen kann, ist ja eine historische Macht. Kann man eher sagen, dass das durchaus Anhalt an der russischen Geschichte hat und dass es erst durch die Verwestlichung der Ukraine, also die Entwicklung der letzten Jahre, dazu gekommen ist, dass das zumindest von ehemaligen Zugehörigen wie den Ukrainern bestritten worden ist?
Naja, also es gab natürlich im Laufe der Geschichte immer wieder und natürlich erst recht seit Beginn des 19. Jahrhunderts Nationalbewegungen in den verschiedenen Teilen des Russischen Reiches, die sehr gewaltsam unterdrückt wurden von den Zaren und den Machthabern. Das hat sich dann in der Tat erst mit Lenin und der Sowjetunion gebessert, wo man die Eigenständigkeit, auch die Eigensprachlichkeit der dann neu geschaffenen Sowjetrepubliken anerkannt hat. Das ist also insofern kein neues Phänomen. Und es ist ganz interessant, der Patriarch stellt das immer so dar, als ob sich die Völker im Laufe der Geschichte freiwillig dieser großen, tollen russischen Zivilisation angeschlossen haben. Er hat ja auch in einer seiner Predigten gesagt, dass Russland eigentlich nie einen Angriffskrieg geführt habe. Ich meine, Polen oder was auch immer im 20. Jahrhundert war, zumindest das müsste er ja einräumen. Nein, also man hat sich nur für ein Brudervolk eingesetzt, etwa für die Bulgaren hat man gegen das Osmanische Reich gekämpft oder für die Serben. Das ist das Einzige, was er zugesteht und alles andere sind keine Eroberungen, sondern gewissermaßen diese Völker sind im Laufe der Geschichte freiwillig zur russischen Welt hinzugestoßen. So stellt er das dar. Das ist natürlich eine totale Verkehrung und Verdrehung. Naja,
das finde ich interessant, weil natürlich, man kann natürlich sagen, jeder kann die Ideologie haben, die er will und man kann auch historischen Fiktionen folgen, dass jede Form von Nationalbewusstsein lebt zu einem Gutteil von solchen fiktionalen Ursprungsgeschichten. Das Entscheidende, haben Sie ja jetzt direkt angesprochen, ist ja eigentlich die Frage zur Gewalt.
Richtig. Also wenn man dann wie Dugin dazu aufruft, die Junta in Kiew zu ermorden, alle sozusagen, die sich dieser russischen Welt widersetzen und die eigene Wege gehen wollen, mit Gewalt aus dem Weg zu räumen, oder wenn man wie Putin einen Angriffskrieg startet, dann ist eine Grenze überschritten. Natürlich, der Patriarch ist ja selber, also der Patriarch hat seit 2009 wiederholt große Reden im Rahmen der Vollversammlung der Stiftung Ruski Mir gehalten, die 2007 von Präsident Putin gegründet wurde, um diese Ideologie gewissermaßen zu verbreiten. Natürlich geht es Putin bei allem, das wissen wir schon länger, aber jetzt ist es mit den Händen zu greifen, um ein Wiedererrichten sozusagen eines Großrusslands, womöglich einer Art Sowjetunion, jedenfalls eines Staatenverbundes, in dem Russland die zentrale starke Macht ist und die anderen gewissermaßen in einer gewissen Abhängigkeit sich davon befinden. Und zu diesem Zwecke, wie gesagt, hat er diese Stiftung 2007 gegründet. Der Patriarch hat das alles von kirchlicher Seite unterstützt. Sein bisheriger Stellvertreter, Metropolit Hilarion, saß im Kuratorium dieser Stiftung bis zu seiner Ablösung. Und er hat das immer so dargestellt, ja, die Staatsgrenzen wollen wir ja gar nicht in Frage stellen, aber wir sind ein Volk, also dort dieser Kernbereich, das ist ein Volk, das sind nicht drei Völker, es gibt keine Weißrussen als eigene Nation, es gibt keine Ukrainer als eigene Nation oder als eigenes Volk. Und ansonsten ist die Stiftung dafür da, dass wir die russische Kultur, etwa die Matrioschkas und Samoware und so weiter, hat sich also nicht entblödet, das tatsächlich so zu verkünden, dass das doch der Inbegriff der russischen Kultur sei. Und wir wissen eben, dass diese Matrioschkas sich jetzt als trojanische Pferde entpuppt haben, denn es ist sozusagen damit jetzt auch ein Angriffskrieg gestartet worden, um genau das zu tun, nämlich die Staatsgrenzen zu revidieren, was zumindest der Patriarch immer bestritten hat.
Denn das wäre hier nochmal die Frage an einen christlichen, an einen orthodoxen Vertreter dieser Ideologie, dass er doch nochmal ein anderes Rechtfertigungsproblem hat als ein Putin, als ein Dugin, weil er natürlich verbunden ist mit einer christlichen Friedensbotschaft und nicht einfach zur Gewalt aufrufen kann. Nun ist das für uns eindeutig offenkundig eine brutale Überwältigung, Vergewaltigung eines Nachbarlandes. Merkt man an den Texten, die Sie da jetzt studieren, dass er da irgendwie an diesem Problem arbeitet, dass er eine Ideologie vertritt, die gewaltträchtig und gewaltsam ist, was er eigentlich nicht so richtig darf? Oder macht er sich so einfach, wie Sie es vorhin angedeutet haben, dass er einfach die Gewalt leugnet?
Also natürlich ruft der Patriarch und auch andere Bischöfe nicht zur Gewalt auf, sondern sie beten für den Frieden. Sie beten allerdings auch dafür, dass Gott den feindlichen Aggressor, der da in der Ukraine am Werk ist, zunichte machen möge. Das schon. Aber das Narrativ ist ganz klar, wir sind die Opfer, wir sind die Angegriffenen, wir heißt sozusagen dieses großrussische Volk. Und wir müssen uns verteidigen und das Recht zur Selbstverteidigung. Wir haben ja jetzt auch im Gefolge dieses Krieges eine innerevangelische Diskussion um dieses Thema. Das Recht zur Selbstverteidigung steht uns selbstverständlich zu. Der christliche Patriotismus, der Einsatz für die Heimat, für das Vaterland ist auch mit Waffengewalt legitim. Das ist sozusagen das, was der Patriarch äußert. Er ruft natürlich zu einem Ende der Gewalt auf. Gleichzeitig erklärt er aber diesen Kampf in der Ukraine für einen metaphysischen Kampf, wo es eben um das Zurückdrängen der Sünde und sozusagen das wieder zur Geltung bringen der göttlichen Wahrheit geht. Nicht? Das sind alles Dinge, er rechtfertigt theologisch, er rechtfertigt moralisch mit den Werten, für die er steht, für die er stehen möchte, diesen Krieg. Er ruft nicht zur Gewalt auf.
Muss er vielleicht auch gar nicht, weil sie ja eh da ist. Vielleicht nochmal eine Frage, die aber wahrscheinlich bei der bloßen Lektüre der Texte, die Sie vornehmen, gar nicht zu beantworten ist. Stellt sie trotzdem. Man kann ja sich fragen, ob bei Putin und aber auch bei Kyrill diese Ideologie so eine richtig große Rolle spielt oder ob sie nicht sekundär ist. Also bei Putin könnte man jetzt mal ganz nüchtern sagen, da ist ein kleptokratisches, autoritäres Regime, das sich nicht reformieren kann, das an der Macht bleiben muss, weil es sonst gefährlich ist für alle Machthabenden. Und dafür führt man nun auch mal einen Aggressionskrieg, einen Angriffskrieg gegen ein Nachbarland. Und das ummäntelt man mit einer Ideologie. Diese Ideologie ist aber eigentlich etwas Sekundäres, ein Mäntelchen, das man umwirft. Also könnte man fragen, glauben die das eigentlich selber oder benutzen sie diese Ideologie? Nun kann man das jetzt beim bloßen Textstudium nicht rauskriegen, aber die Frage stellt sich ja bei Kyrill ja doch auch, der ja nicht einfach jetzt so ein Kirchenführer ist, wie wir das so kennen, sondern ja eine ganz andere Biografie hat. Wie weit würden Sie sagen, das ist ein Überzeugungstäter oder ein Diplomat oder vielleicht auch, das habe ich auch gehört, jemand, der gar nicht anders kann, weil Putin ihn in der Hand hat und was soll er dann machen?
Also ich glaube nicht, dass er ein Opfer Putins ist. Also dass Putin sozusagen ein Machtmensch ist und dass Putin aber, ich denke, das ist jetzt, es geht ihm nicht bloß ums eigene Überleben. Das hängt jetzt natürlich, das politische Überleben zumindest, hängt schon an diesem Krieg. Das ist ganz klar. Je länger er geht, je mehr Opfer er auch in Russland fordert. Aber Putin hat tatsächlich diese Mission. Er hat sich ja oft im Rahmen des oder am Rande des Weltwirtschaftsforums in St. Petersburg als der neue Peter der Große, der Sammler der russischen Erde gewissermaßen präsentiert. Das sei seine Aufgabe. Und Peter der Große hätte ja 21 Jahre lang die russische Erde wieder von den Schweden zurückerobert. Und das wäre, das hat er wörtlich so gesagt, jetzt sein Lot, seine Aufgabe. Und er wäre sicher, dass er das auch hinkriegen würde. Also das ist, er hat ja auch eben nicht umsonst schon 2005 von der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts, Zerfall der Auflösung der Sowjetunion, gesprochen. Das sieht er wohl tatsächlich so. Das ist durchaus seine Überzeugung, das glaube ich schon. Es geht aber natürlich auch um seine Macht. Beim Patriarchen, das ist schwer zu sagen. Wir hatten unter Ostkirchenkundlern kürzlich genau diese Frage auch diskutiert. Und also auch von russischer Seite war eher die Meinung, aber von deutscher auch, dass er eben auch ein Machtmensch ist und dass er diese Ideologie benutzt, um gewissermaßen dem Staat zu sekundieren. Und er kommt ja aus einer in der Tat ähnlichen Welt und auch aus einer ähnlichen, mit einer ähnlichen sowjetischen Biografie wie der Präsident. Die kennen sich auch schon seit langem und auch wenn vieles offiziell über die Biografie von dem Patriarchen letztlich nicht geklärt ist und auf Vermutungen basiert. Ich denke, er vertritt eine ganz ähnliche, sag ich mal, Sowjetnostalgie. Natürlich nicht, was die Verfolgung und Position der Kirche angeht. Das ist ja auch bei Putin nicht so. Und auch in wirtschaftlicher Hinsicht geht Putin ja ganz andere Wege. Aber das eint diese beiden. Und, sag ich mal, theologische Erwägungen sind, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, glaube ich, eher sekundär.
Ist natürlich, vielleicht ist diese Frage von mir ein bisschen naiv. Macht oder Ideologie, auch Machthaber, auch Gewalttäter sind moralische Wesen und brauchen natürlich auch eine innere Orientierung, eine moralische Stützung, Entlastung und Ausrichtung. Vielleicht ist es eben, gehört beides hier zusammen. Auf jeden Fall, das kann man schon sagen, ein intellektueller Theologen, Kirchenführer, wie man zum Beispiel das von Papst Benedikt kennt, das ist er so nicht.
Nein, also wenn man diese Predigten liest, die ja auch manchmal sich wirklich nur um die Perikope des Sonntags drehen, ist das jetzt keine, das ist vielleicht auch nicht das Genus, eine Predikturtheologie, aber nein, das ist er sicher nicht. Aber er ist sehr geschickt im Transportieren dieser Botschaft, jetzt auch vor dem Hintergrund des Krieges, aber auch schon davor. Ist ein Routinier gewissermaßen. Ja.
Weiß man denn was? Das steht natürlich in den Texten, so ist es auch nicht dokumentiert. Und Feldforschung zu betreiben ist jetzt schwierig, wie diese Predigten, Reden, Statements, Glückwünsche ankommen. Haben sie Erfolg oder treffen sie auf Unverständnis, heimlichen Widerstand, leichten Ungehorsam, beziehungsweise gibt es sogar Kritik daran innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche oder ist das gar nicht denkbar? Also was sind die Reaktionen darauf?
Wir wissen, wir haben im Westen im Moment keinerlei Möglichkeit, da ein klares, unabhängiges Bild zu bekommen. Es gibt natürlich diese Umfragen, sowohl was die Unterstützung von Putin angeht, als auch sicher die Unterstützung und des Patriarchen. die hohe Zahlen, hohe Zustimmungszahlen nach wie vor zeigen. Es ist ja aber auch so, dass mutige Angehörige des Klerus seiner eigenen Kirche seine Absetzung fordern. Also insbesondere natürlich, es gab Mitte April diesen Aufruf von Priestern der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, die eben die Rechtfertigung des Krieges durch den Patriarchen und diese Lehre der russischen Welt zur Häresie erklärten. Und die Absetzung des Patriarchen durch ein Gericht der Ersthierarchen der anderen orthodoxen Kirchen gefordert haben. Das hat zuletzt auch die orthodoxe Kirche der Ukraine, also die von Moskau unabhängige Kirche, gefordert. Ende Juli hat Metropolit Epiphani ein solches Schreiben an den ökumenischen Patriarchen nach Konstantinopel geschickt. Er möge da die Initiative ergreifen und Kyrill sozusagen wegen dieser Häresie zur Rechenschaft zu ziehen. Es gibt auch eine Erklärung von Theologen, orthodoxen Theologen weltweit. Das war sogar die erste, die ganz ähnlich wie die Barmer theologische Erklärung diese Lehre der russischen Welt zerpflückt und eben als heretisch darstellt. Ehrlich gesagt, was das Heretische angeht, bin ich nicht so ganz davon überzeugt, denn das ist gar keine theologische Lehre in dem Sinne, diese russische Welt. Nicht? Das ist eine Idee, eine Kultur-, Zivilisationsidee, die politisch natürlich einen politischen Hintergrund hat und eben jetzt, wie wir sehen, auch militärisch instrumentalisiert wird. Aber interessant ist eben, dass sich die eigene Kirche, dass der Patriarch durch sein Verhalten die eigene Kirche spaltet. Also die seine Kirche in der Ukraine hat sich ja für selbstständig erklärt vor noch nicht allzu langer Zeit. Er wird nicht mehr als Oberhaupt dieser Kirche kommemoriert in den Liturgien. Auch andere Teilkirchen, etwa in Litauen, sind klar auf Distanz gegangen und auch die russische Auslandskirche hat mit ihrem kommissarischen Oberhaupt hier in Deutschland, Metropolit Mark, klare Kritik an der Haltung des Patriarchen geäußert. Und eben auch diese Behauptung, dass in Kiew die Nazis regieren würden, als völligen Unsinn bezeichnet. Aber das beeindruckt den Patriarchen nicht. Er hat gerade vor wenigen Tagen am 20. August eine Grußbotschaft an den ersten internationalen antifaschistischen Kongress geschickt. Das ist ein Kongress, der wohlgemerkt vom russischen Verteidigungsministerium veranstaltet wurde im Rahmen des militärtechnischen Forums Armee 2022. Da hat man eben den Nazismus in Europa gefördert durch die Finanzmittel der USA als die Bedrohung der Zeit darstellen lassen. Und Shoigu hat auch da eine entsprechende Rede gehalten und da hat sich der Patriarch auch dafür hergegeben, ein solches Grußwort zu sprechen und eben sein Verständnis dafür zu äußern, dass wir jetzt diesem Nationalsozialismus entschieden entgegentreten müsste, gerade das russische Volk, das doch das Hauptopfer dieses Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert gewesen sei.
Kommen mir natürlich allerlei Gedanken, wenn ich das so höre. Man muss ja auch aufpassen, dann in der Gegenseite, dass man da jetzt nicht einfach ihn des Faschismus als Faschisten bezeichnet, obwohl natürlich es erinnert natürlich schon an eine Kollaboration von katholischer Kirche und Franco-Diktatur und Salazar-Diktatur. Aber das sind ganz andere historische Zusammenhänge, ganz andere Kulturen. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr und würde gerne schon mal so ein bisschen auf die Zielgerade gehen, aber deshalb noch einmal zurück zum Anfang, das ist mir bei mir hängen geblieben. Da haben Sie gesagt, am Anfang, es hätte ein bisschen gedauert, bis er sich geäußert hat. Und das hat mich überrascht, weil ich dachte, die Ideologie ist ja nicht neu, das ist ja eingeübt. Also die Textbausteine waren ja da. Haben Sie eine Deutung, weshalb er nicht sofort, sondern offenkundig erst nach einer gewissen Zeit sich geäußert hat, in dieser Weise, die uns schockiert?
Also die ersten Äußerungen, die sprachen eben von einem Unglück in der Ukraine und ob das jetzt ein Erdbeben war oder was auch immer und dass zivile Opfer auf beiden Seiten zu vermeiden seien, also so als ob jetzt die Ukraine vielleicht Russland angreift. Also das waren alles solche allgemeine, ausgewogenen Dinge, ohne wirklich, natürlich konnte er nicht sagen, Russland hat die Ukraine angegriffen. Das stand ja schon damals unter Strafe. Aber er hat sich da sehr verklausuliert allgemein geäußert und erst dann am 6. März eben nachgelegt mit einer Rechtfertigung, die eben über diese korrupten westlichen Werte, über diese, den Versuch, einen Teil Russlands in die westliche Welt rüberzuziehen, argumentiert. Das ist erst dann erfolgt. Warum er das nicht von Anfang an, mag auch damit zusammenhängen, dass wahrscheinlich nicht nur Putin, sondern auch er dachte, das ist eine Sache von wenigen Wochen und dann ist es geritzt. Ja.
Also war er selber überrascht durch den russischen Angriffskrieg?
Nein.
Ist er nicht informiert worden?
Nee. Das halte ich für ausgeschlossen. Ich war ehrlich gesagt auch nicht überrascht. Ich war nur darüber überrascht, dass auch gerade hier in Deutschland viele Russlandkenner und Russlandversteher der Meinung waren, nein, das ist jetzt eine Drohgebärde, aber da kommt es nie zum Krieg. Also das hat, ich glaube, er war da garantiert nicht überrascht. Vielleicht wusste er auch ganz genau, was kommt. Und ich meine, zumindest nach dieser Rede vom 21. Februar wusste jeder, was da kommen wird. Ich will noch eins sagen. Ich rede jetzt immer vom Patriarchen. Die russisch-orthodoxe Kirche ist sehr viel größer als der Patriarch. Und ich habe ja gerade schon darauf hingewiesen, dass es innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche auch ganz andere gegensätzliche Auffassungen zu diesem Geschehen und zu seiner Bewertung gibt. Und das darf man nicht vergessen. Also wenn man jetzt irgendwie, Sie haben vorhin, glaube ich, das Stichwort der Kollaboration gebracht hat. Natürlich, also der Patriarch versteht sich sozusagen als ein, nach dem alten Symphonieprinzip, als einer, der eng und gut mit Machthaber zusammenarbeitet. Das hat man in Sowjetzeiten auch so eingeübt, dass anders ging es ja nicht. Und das wird jetzt auch in der Ära Putin fortgeführt. Aber es gibt eben auch ganz andere Stimmen und es gibt ja die vielen Glieder der russischen orthodoxen Kirche, die Opfer dieses Krieges sind. Und das darf man nicht vergessen. Und ich hatte auch vorher, das will ich auch nochmal deutlich sagen, die Zweifel an der Häresie dieser russischen Welt, also an dem heretischen Charakter geäußert. Ich wurde auch von Theologen, evangelischen Theologen dafür kritisiert, dass ich das nicht deutlicher auch als heretisch gebrandmarkt habe in meinen Veröffentlichungen. Ich bin in der Tat der Meinung, dass da ein großer Unterschied etwa zur Lehre der deutschen Christen
besteht. Ach, das würde ich gerne sehen. Was ist der Unterschied?
Naja, also ist die Lehre der deutschen Christen war in der Tat eine synkretistische Vermischung von und Führerkult und germanischem Blut und Boden.
Richtigen Rassismus.
Das war eine synkretistische Vermischung und insofern eine Häresie. Bei dieser Lehre von der russischen Welt oder auch nur bei der Rechtfertigung des Krieges als beziehungsweise bei der Selbststilisierung als wir sind die Angegriffenen, das ist was ganz anderes. Also das hat auch eine ganz andere Qualität und insofern finde ich gerade diesen Vergleich und auch diese dieser Versuch über diese theologische Erklärung, die auf die Barmer theologische Erklärung Bezug nimmt, das gewissermaßen zu parallelisieren, das finde ich schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Dann komme ich aber direkt auf meine letzte Frage. Also das eine ist die Analyse und da bin ich sehr gespannt, was am Ende bei rauskommt. Haben Sie ja noch ein bisschen Zeit. Und zugleich werden wir überhaupt nicht wissen, erstens, wie es in Russland angenommen wird und wie es weitergeht und was die Folgen sind und wie der Krieg ausgeht und was die Folgen für die russisch-orthodoxe Kirche sind, je nachdem, wie dieser Krieg ausgeht. Aber die jetzt drängende Frage ist ja, wie wir in Deutschland oder wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, also wir in Westeuropa und dann nochmal als Christen damit umgehen. Wie gehen wir darauf ein? Und Sie sagen, diese eine Argumentationsstruktur, wir ächten das als heretisch, die überzeugt nicht richtig, vielleicht ist sie auch zu theologisch und nicht dem politischen Charakter dieser Ideologie angemessen. Wie würden Sie sagen, was wäre ein angemessener Umgang von uns mit dieser Form von russisch-orthodoxer Christlichkeit?
Naja, also wir haben ja diese Diskussion hier in Deutschland, was jetzt denn die ÖRK-Vollversammlung angeht. Wie geht man da mit der russischen Seite um? Und ich war von Anfang an auch dagegen, die russisch-orthodoxe Kirche auszuschließen. Und auch da ist es genau so, dass man eigentlich nur ausgeschlossen werden kann, wenn man tatsächlich in theologischen, also sozusagen nicht mehr das trinitarische Bekenntnis teilt und so weiter, in den theologischen Basics abweicht. Und das ist ja nun nicht der Fall. Und ich finde es schon richtig, dass man die Gesprächskanäle offen halten muss. Dass sozusagen mit diesem Patriarchen ein sinnvolles Gespräch nicht mehr möglich sein wird, das ist auch klar. Aber es gibt ja auch noch andere. Und ich finde es gut und richtig, wenn auf der informellen Ebene, wenn wir auch im Gespräch, das Gespräch gesucht wird, wenn wir natürlich auch im Gespräch bleiben mit den russisch-orthodoxen, mit der russisch-orthodoxen Kirche hier in Deutschland.
Sind ja nicht so wenige.
Es sind nicht wenige, es sind auch sozusagen unterschiedliche Jurisdiktionen, also Auslandskirche und direkt Moskauer Patriarchatskirche. Und dann gibt es noch dieses kleine Erzbistum von Westeuropa. Also die haben auch alle so ein bisschen unterschiedliche Positionen. Mit ihnen müssen wir im Gespräch bleiben und wir müssen auch verstehen, dass natürlich die Situation für sie auch nicht einfach ist. Sie ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie für die Kirchenmitglieder, die in der Russischen Föderation leben. Aber sie ist auch nicht einfach, weil natürlich stehen sie auch in ihren Loyalitäten der Kirchenleitung gegenüber. Das ist doch klar. Und ich hoffe, dass peu à peu und auf diesem Wege des im Gespräch Bleibens auch von Seiten der russisch-orthodoxen Kirche eben außerhalb der Russischen Föderation noch etwas klarere Worte gefunden werden können.
Auf jeden Fall zeigen Sie, dass es wichtig ist, auch in Deutschland, Schweiz, Westeuropa Ostkirchenkunde zu betreiben und diese Welt, die wir ja oft nicht wahrgenommen haben, doch einmal genauer anzuschauen und ernst zu nehmen und uns dazu zu verhalten. Vielen Dank, lieber Reinhard Pflugaus. Das war sehr schön, sehr interessant. Alles Gute für Ihre Arbeit. Wir sind gespannt, was am Ende bei rauskommt.
Ich danke Ihnen.